Eindruck, wenn sie aus einer heilen Familie kommen, irgendwo in einem Vorort einer schönen deutschen Stadt, und jeder hat einen kleinen Garten und jeder hat ein schönes Haus und jeder hat zwei Autos und jeder fährt zweimal im Jahr in Urlaub und so weiter und so weiter, und das neue Smartphone gibt es auch, dann hat man den Eindruck, eigentlich ist die Welt doch gar nicht so schlimm. Eigentlich lässt es hier noch ganz gut leben. Falls es dir so geht, dann würde ich dir sagen, komm mal mit. Also ernsthafte Einladung, wenn ich das nächste Mal in irgendeinem anderen Land bin, wie zum Beispiel in Rumänien, ab und zu bin ich in Rumänien, besuche da Leute, und zwar jetzt nicht nur denen, denen es ganz gut geht, sondern auch Leuten, denen es da etwas schlechter geht. Und dann komm aber mit, schau dir das an. Das ist innerhalb der EU, das ist nicht mal irgendwo am anderen Ende der Welt. Da fährst du nur ein paar Stunden mit dem Auto oder leichter geht noch mit dem Flugzeug hinfliegen, nach Bukarest und von dort aus dann weiterfahren und dann zu sehen, wie die Leute da leben. Also ich erinnere mich an ein kleines Dorf, Victoria, mit einer Gruppe von verschiedenen Christen haben wir da in den letzten Jahren so eine Kindertagesstätte aufgebaut. Und die soll jetzt noch erweitert werden. In dem Dorf gibt es sonst gar nichts. Also wenn du hinkommst, ich weiß nicht, ob manche von euch mal in so einer Region waren, so Osteuropa, nicht? Also du kommst da hin, erstmal vom Flughafen aus, fährst du dann noch zig Stunden, ehe du dann so im Norden, in der Nähe von Jasch bist, dann denkst du nach Moldawien. Und ja, da fährst du und also plötzlich taucht vor dir ein unbeleuchteter Pferdewagen auf. Und das ist dann nicht aus dem Film, nicht? Das ist dann Realität. Oder da liegt ein totgefahrener Hund an der Straßenecke und so. Und sobald du dann von der Hauptstraße abbiegst, dann ist dann nur noch Schlamm und Dreck. Und du fährst dann über die Dorfstraßen und da ist, naja, nichts. Es sind keine Hütten da. Da sind Leute, die leben in Lehmwohnungen. Ne? Ich habe mehrere dieser Leute da zu Hause besucht. Auch das war dann so eine spezielle Überraschung, dahin zu gehen, um ein bisschen mit den Leuten Leben zu teilen. Also denen etwas mitzugeben, nicht sozial, also meinetwegen einen Sack Reis und ein bisschen Margarine und Öl und Zucker und so etwas, die Leute dann da zu besuchen. Und dann kommst du in so eine kleine Hütte und das ist dann die ganze Wohnung der Leute, ein Zimmer. In dem einen Zimmer, da ist dann ein rohgestampfter Lehmboden, nicht? Also das ist jetzt natürlich kein Isoliervergaser oder sowas. Toilette hast du draußen, ich habe dann einen gesehen, wo die wir gerade besucht haben, der hat die Toilette gerade erstellt, Loch im Garten gegraben, nicht? Und dann da ein Häuschen drüber gesetzt und da ist man dann halt so hingegangen. Zwischendurch pickten dann da die Hühner, nicht? Also Blumen gab es da gar keine, obwohl die einen Garten gehabt haben. Und ja, die ersten Male, als ich da gewesen bin, dann setze ich mich zu den Leuten, komme dann abends wieder zurück, also da, wo wir übernachten, und dann fange ich wieder an zu jucken. Was ist denn jetzt los, nicht? Ja, das sind dann eben Flöhe und Läuse, nicht? Weil die sind dann halt auch nicht verbreitet. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich will mit deinen Flöhen nichts zu tun haben. Nicht? Also hier ist der Sack und dann gehe ich wieder. Geht dir auch schlecht. Wenn du den Leuten christliche Nächstenliebe zeigen willst, dann setzt du dich neben sie und du singst mit ihnen und du betest mit ihnen und du sprichst mit ihnen. Und am Abend haben die halt auch etwas mit dir geteilt. Also du hast dann ein paar ihrer Läuse und Flöhe mit. Aber auch gar kein Problem, wenn du so in Deutschland bist, du musst nur deine Kleidung desinfizieren, mal ordentlich die sauber machen, so bist du auch wieder los. Also nicht wirklich richtig tragisch. Aber da würde ich sagen, wenn ihr sowas noch nicht erlebt habt, kommt einfach einmal mit oder macht das von eurer Gemeinde aus. Das ist nämlich ungemein bereichernd, zu sehen, wie diese Leute da leben und zu sehen, wie du ihnen helfen kannst. Und da sind viele Leute auch dankbar dafür. Also ich gerade vor 2 Jahren war es, da war die Eröffnung der Kindertagesstätte, da waren dann viele Leute aus dem Dorf gekommen und die waren richtig froh, dass da jemand war, der sich um ihre Kinder gekümmert hat und die sich sonst niemand kümmert. Aber was passiert sonst? Ganz viele dieser Kinder kommen auf die schiefe Bahn, ganz viele dieser jungen Frauen beispielsweise landen dann irgendwo in Europa im Bordell. Also in Deutschland ganz, ganz viele Prostituierte sind aus Bulgarien, Rumänien, weil die brauchen nicht mal eine Einreisegenehmigung, wenn die herkommen. Übrigens in einem armen Dorf, wir haben dafür gebetet, dann hatte ihre Tochter, hatte eine Freundin, ich kenne hier jemanden und der gibt mir einen Job in Deutschland und so. Und das war dann genauso etwas, ne? Genauso Prostitution. Jetzt kann man sagen, ja, warum machen die das? Ja, hey, wenn du wirklich so wenig hast, wie diese Leute haben, dann ist die Versuchung halt ziemlich groß und du denkst, ja, mach doch nichts und ah, das wird schon irgendwie mal in der Zukunft besser. Also es gibt leider in der Welt eine ganze Menge soziales Leid. Und das ist aus ganz verschiedenen Gründen. In Deutschland sind wir ja gerade im letzten Jahr konfrontiert worden mit 1 Million Flüchtlinge, so rund, man weiß aber gar nicht genau, wie viele es sind, die nach Deutschland gekommen sind. Und wenn man sich deren Geschichten anhört, da muss man natürlich auch sagen, man darf da nicht alles glauben. Also manche Leute haben den Eindruck, sobald jemand arm ist, ist er auch ehrlich. Das ist natürlich Quatsch. Sondern du findest unter armen Leuten genauso viele Leute, die unehrlich sind, wie unter Reichen. Also wir haben beispielsweise bei uns zu Hause jetzt im letzten Jahr mehrfach Flüchtlinge gehabt, also monatelang, die eingeladen, immer wieder mal zum Essen und zum Sprechen und Gemeinschaft haben und was weiß ich alles sozusagen. Und da haben wir Leute erlebt, die sind wirklich ehrlich, nicht da ganz drauf vertrauen, aber wir haben auch Lügner, Betrüger und sonst was erlebt. Das weißt du von vornherein nicht. Du siehst die Leute an, die schauen dich alle treu und lieb und nett an und erzählen dir irgendeine herzerweichende Geschichte. Ich erinnere mich da beispielsweise an einen, der kam zu uns, war aus Nordafrika, und der hat dann erzählt, wie schlimm das in seinem Leben alles gelaufen war und dass seine Eltern umgebracht worden sind und Verwandte umgebracht worden sind und er dann gerade noch so fliehen konnte. Und wir haben dann alle mitgeweint und so. Und ich dachte, oh, wie schlimm, und was ist mit dem armen Kerl los? Und dann irgendwann stand er mal bei uns in der Küche und war mit seinem Handy beim Anrufen und fragte, wen redet er denn da anruft? Und dann sagte er, er ruft seinen Bruder an. Da war das gerade erstaunt. Wieso, dein Bruder ist doch tot? Nein, mein Bruder lebt seit ein paar Jahren in Köln. Und dann kam hinterher raus, weder sind seine Eltern tot, weil die haben Geschäfte in Afrika, was auch ganz gut läuft, noch ist irgendeiner seiner Geschwister tot, sondern das ist die Story, die er für die deutschen Behörden hat und für die Leute, mit denen er zu tun hat. Und jetzt komme ich aber nicht gleich und sage, oh, das haben alle Ausländer blöd und alle Flüchtlinge dumm und so, gar nicht. Sondern, nein, das ist doch ganz klar, so wie unter Deutschen, so auch unter den Flüchtlingen, gibt es Leute, die halt ihren Vorteil sehen und dann auch irgendwelche Geschichten erzählen. Also deshalb würde ich sagen, es gibt Leid, und zwar unheimlich viel Leid. Da gibt es Leute, die haben erlebt, wie vor ihren Augen Familienangehörige vergewaltigt worden sind, umgebracht worden sind. Die haben miterlebt, wie das Haus über dem Kopf zusammengeschossen worden ist. Das sind Leute, die sind gefoltert worden, sind dadurch traumatisiert und sind heute in Deutschland. Die gehen nicht schlecht. Die Leute gibt es. Aber es gibt eben auch die Leute, die schon gerne Hilfe haben wollen, aber die an sich eben auch Geschichten erzählen, die nicht unbedingt so stimmen. Also das Erste, glaube ich, wenn wir über die Frage reden, soziales Engagement und Evangelisation, Mission, dann müssen wir uns auch betreffen lassen von dem Leid der Menschen. Wenn wir von vornherein dahin kommen, ach, die müssen doch alle für sich selbst sorgen, oder manche sagen auch, unser Boot ist voll, in Deutschland, wir schmeißen die Leute raus, wir kommen ja selbst nicht mehr zurecht. Wobei ich mir manchmal auch denke, hey, auf welchem hohen Niveau hier mal wieder. Also da war gerade jetzt letzte Woche eine Statistik von der Bundesregierung, die sagt, in Deutschland gibt es ungefähr 800.000 leere Wohnungen. 800.000 leere Wohnungen. Also ich meine, da könnten wir ja fast jedem Flüchtling noch eine eigene Wohnung geben. Also natürlich, sind Leute auf dem Land. Also gut, aber wenn du jetzt hier vom Staat das finanzierst, kannst du ja aufs Land gehen. Also so sieht es ja nicht aus. Wir sind in Deutschland einem der reichsten Länder der Welt, haben im letzten Jahr hier einen riesigen Bilanzüberschuss von der Wirtschaft gehabt und so weiter. Das sind Milliarden, die übrig sind. Wenn wir sagen, dass wir diesen Leuten nicht helfen können, dann würde ich sagen, wer denn dann? Also dann muten wir das einem Land so was, was ich wie im Libanon, das selbst gerade aus dem Bürgerkrieg kommt. Denn da sind Massen an Flüchtlingen, sehr, sehr viele sind da, weil das ja die Nachbarländer sind, in denen die Leute hineingehen. Ja, selbst in der Türkei, da leben die Leute, die da wohnen, natürlich auch unter schwierigeren Bedingungen als hier bei uns. Also da würde ich sagen, solche Sachen, das ist alles, da hat man Angst, ein bisschen von unserem Luxus zu verlieren. Da will ich jetzt gar nicht sagen, es sind alle immer lieb und nett und die werden dir ewig auf Knien danken, dass du ihnen hilfst, gar nicht. Nein, sondern da werden Leute sein, die nehmen das und geben dir hinterher noch einen hinter die Ohren. Also da sind Leute, eben, dann triffst du dich mit ihm und hinterher fehlt dir dein Handy. Also wer das nicht sieht, der ist blauäugig. Aber unsere Herausforderung ist, die Not der Menschen zu sehen und nicht nur die Not der Menschen, die schon von vornherein lieb und nett und fromm und gläubig und was weiß ich sind, sondern einfach die Not der Menschen zu sehen und uns davon betreffen zu lassen. Wenn wir uns davon nicht betreffen lassen, dann kann es ja sein, dann sind wir gekennzeichnet von Habgier, von Geiz und all solchen Sachen. Und das ist in der Bibel, sind das ganz schlimme Eigenschaften. Und die sollten wir gar nicht haben, sondern wir sollten bereit sein, wofür haben wir denn unser Hab und Gut bekommen? Also wir haben das nicht in erster Linie bekommen, dass wir unseren Spaß daran haben, sondern wir haben es bekommen, dass wir anderen Menschen damit Gutes tun. Und hier ist uns ja Jesus ganz deutlich ein Vorbild. Und die anderen Jünger sind das auch. Und die frühen Christen sind das auch. Was glaubt ihr, das Evangelium hat sich in den ersten drei Jahrhunderten in erster Linie ausgebreitet, weil die Christen wirklich in Nächstenliebe gelebt haben? Viele, nicht alle. Gab es auch Leute, die haben das nicht gemacht. Aber viele haben das immens getan und das hat eine immense Auswirkung gehabt. Hätten die Christen damals auch nur gesagt, ich behalte das, was bei mir ist und die anderen sollen doch bleiben, wo sie, wo der Pfeffer wächst, denn die interessieren mich nicht und die sind ja sowieso ungläubig und die verfolgen uns ja sogar, wie es total unvernünftig ist. Da gab es zum Beispiel Alexandrien in Ägypten, also Römisches Reich, gab es dann im 2. Jahrhundert eine fürchterliche Pestwelle. Die Leute sind gestorben, wie die Fliegen. Man kannte ja auch gar keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Da waren die Römer, die haben ihre eigenen Angehörigen, sobald die erste Pusteln gezeigt haben, also hat sie so kleine Pusteln da bekommen, haben sie die auf die Straße geworfen. Die lebten doch, aber offenbar aus Angst, sie könnten sich dabei anstecken.
Und was haben die Christen gemacht? Die Christen haben diese Leute wieder eingesammelt und haben sie gepflegt und die meisten von denen sind gestorben, weil das halt tödlich ist. Und die Christen sind auch gestorben. Aber als die Pestwelle vorbei war, was glaubt ihr, wie da der Ruf der Christen war? Also da war, wie machen die das? Wir, unsere eigenen Männer und Frauen und Kinder, werfen wir auf die Straße, weil wir uns nicht drum kümmern. Und die Leute, die wir nicht zu tun haben, die opfern ihr Leben und ihr Hab und Gut dafür, dass die gepflegt werden. Und die haben von denen nichts bekommen. Die haben weder mit der Danke gesagt, die sind ja gestorben, die sie gepflegt haben, noch haben sie irgendwelches Geld oder sonst was dafür bekommen. Aber das blieb in Erinnerung. Und daher war es so, da konnte der Staat noch so häufig sagen, die Christen sind die Bösen und die Christen unterdrücken euch alle und die belügen euch. Dann konnten wir doch sagen, das stimmt doch gar nicht. Wir haben das doch selbst erlebt. Die Christen sind vollkommen anders. Und da waren Leute fürs Evangelium offen. Natürlich haben sie ihnen auch schon, die sie gepflegt haben, das Evangelium gepredigt. Oder eben andere Sachen. Da haben sie untereinander sich geholfen, so wie man das heute sich kaum vorstellen kann. Viele Christen wurden erstmal umgebracht, so in der Zeit Anfang des ersten Jahrhunderts. Und dann haben die Römer gemerkt, das bringt ja gar nicht so viel für uns, also für den Staat. Also haben sie die in die Sklaverei verbannt. Entweder ins Bergwerk, also langsam umgekommen sind, oder zu den Galeeren, also der Schiffe mit runter. Und viele Christen sind da hingekommen und sind dann noch umgekommen. Und dann gab es jüngere Brüder in der Gemeinde, die haben sich freiwillig gemeldet bei den Bergwerken oder bei den Galeerenbesitzern und gesagt, ich tausche mit dir. Und der hat natürlich gesagt, ja, der muss ja ganz schön blöd sein. Da ist ein junger Mann mit 20 und der tauscht mit einem, der ist 50, der stirbt sowieso bald, lass den nur sterben. Aber genau das haben die Christen gemacht und das ist bekannt geworden. Und weil sie ja gleichzeitig auch gepredigt haben, sind dadurch sehr, sehr viele Leute auf das Evangelium aufmerksam geworden. Also solche Sachen. Oder die Baptisten, also die ersten Baptisten, die nach Deutschland gekommen sind, das war Anfang des 19. Jahrhunderts, also ist jetzt etwas über 150 Jahre her, das war der Johann Gerd Onken, der nach Hamburg gekommen ist, und da wurden die ersten Baptisten erstmal als Sektiere angesehen. Die wurden von der evangelischen Kirche unterdrückt, die wurden vom Staat unterdrückt. Der Johann Gerd Onken ist mehrfach ins Gefängnis nach Hamburg gekommen, vor 150 Jahren, ist also gar nicht so lange her, weil er illegale Bibelveranstaltungen durchgeführt hat. Illegal ist eben außerhalb der Kirche, ohne Pfarrer. Und die Kehrtwende gab es bei dem großen Brand von Hamburg. Es gab einen großen Brand von Hamburg, etwa ein Viertel der ganzen Stadt war abgebrannt und hat manche Christen natürlich genauso getroffen. Und sobald der Brand da war, hat sich die Gemeinde, die Baptistengemeinde aufgemacht, ist in die Stadt gefahren mit Bollerwagen, hat da Essen verteilt, hat die Leute mit in ihre Wohnungen genommen, denn es waren ja zigtausend Leute obdachlos gewesen. Die haben die aufgenommen und das war der Durchbruch. Ab diesem Zeitpunkt gab es keine Diskriminierung, Unterdrückung oder sowas der Baptisten mehr in Hamburg. Und auf der anderen Seite ist die Gemeinde groß gewachsen, weil die haben gemerkt, also diejenigen, auf die immer eingeschlagen worden ist, die immer, die man verspottet hat, die haben uns praktisch geholfen. Und dann haben sie das gleich sogar noch weiter gemacht, als die Stadt wieder aufgebaut werden musste. Und dann hat man aus dem ganzen Umfeld viele Handwerker nach Hamburg geholt und hat den Job geboten. Und um diese Arbeit hat sich keiner gekümmert. Das waren ja, das war ja der Stadtstaat Hamburg. Und das heißt, das waren Ausländer. Das waren wirklich Ausländer. Es gab ja kein deutsches Reich zu dem Zeitpunkt. Und die hatten nur Arbeit bekommen und danach wollte man sie wieder loswerden. Man hat sie auch nachher wieder losgeworden, Gastarbeiter sozusagen. Und die Hamburger Baptisten, die haben die aufgenommen, haben ihnen Wohnung vermittelt, ihr Leben mit ihnen geteilt. Und viele von den Arbeitern sind dann zum Glauben gekommen und haben ihren Glauben mit zurück in die Dörfer genommen, aus denen sie gekommen sind, nachdem eben die Arbeitszeit in Hamburg vorbei gewesen ist. Also da wieder so ein weiteres Beispiel. Oder noch ein Beispiel hier ganz in der Nähe von dem Bodelschring. Ne? Friedrich von Bodelschring, einige, die hier aus der Gegend kommen, die müssten das genau wissen, wer das ist und was er gemacht hat. Da wir allerdings nicht in der Schule sind, frage ich ja auch nicht nach. Ne? Also, aber vielleicht, um das eben mal gerade wieder in Erinnerung zu rufen, der war ja derjenige, der die Bethischen Anstalten gegründet hat. Und die Bethischen Anstalten sind bis heute die größten diakonischen Einrichtungen innerhalb der evangelischen Kirche, also innerhalb Deutschlands. Und als das entstanden ist, der Friedrich von Bodelschring war eigentlich Adliger. Er war Adliger, kam aus dem Adelshaus, könnt ihr im Internet nachschauen, der wohnte in einem Schloss. Und dann hat er sich von Gott berufen lassen zu sagen, ich will mich um die Leute kümmern, denen es dreckig geht. Und die ersten, zu denen er gegangen ist, und das war viele Jahre hinweg, waren die deutschen Gastarbeiter in Paris. Also wir sind heute daran gewöhnt, ne? Die Gastarbeiter kommen zu uns und machen die Dreckarbeit. Ja, das war eben vor 150 Jahren anders. Da war viel Armut in Deutschland und die Leute, die hier keinen Job bekommen haben, die sind unter anderem nach Paris ausgewandert und den einzigen Job, den es für Deutsche gab, war Lumpensammler, Müllkehrer, Straßenfeger. Und dann gab es eben einen Slum draußen vor der Stadt und da wohnten die Deutschen, mehrere 10.000. aber um die kümmerte sich keiner. Also, sie haben da ihre Arbeit gemacht und da war niemand, der sich um sie gekümmert hat. Und da hat Bode schon gesagt, da gehe ich hin. Und da hat er dann eine Kirche aufgebaut. Da hat er den Leuten das Evangelium weitergegeben. Da hat er für die Kinder dieser Lumpensammler eine Schule aufgebaut. Und das war so eine erste Erfahrung, die er gemacht hat. Aber immer zusammen mit Evangelium und praktische Hilfeleistung. Und dann hat man ihn von dort aus berufen, als man eben so eine Anstalt für Epilepsie in Bielefeld einrichten wollte. Und die ist dann eben gewachsen. Da waren dann die Obdachlosen, die Brüder von der Landstraße, wie er das so nannte, sind da aufgenommen worden. Und bis heute hat das für viele Leute einen guten Ruf, auch wenn das heute nicht mehr so fromm ist. Also wenn du heute nach Bethel kommst als Patient, dann kann es dir passieren, hörst du vom Evangelium gar nichts. Du weißt zwar, du bist in der kirchlichen Einrichtung, irgendwo hängt noch ein Kreuz an der Wand, aber da hörst du noch wenig davon. Das war zu der Zeit von Friedrich von Bulschen total anders. Da war es so, jeder, der aufgenommen worden ist, egal ob obdachlos oder epilepsiekrank, der wurde in eine Familie aufgenommen. Es war dann eine Familie, die hatte dann so ein Haus und dann jeden Morgen Andacht und jeden Morgen Gebet und jeden Abend Gebet und Glaubensgespräche und was weiß ich. Also da kam keiner heraus oder herein, ohne nicht etwas vom Evangelium mitzubekommen. Das war ganz eng verbunden. Und jemand, der das auch in ganz besonderer Weise gemacht hat, von dem habe ich den Titel geklaut von diesem Seminar. Also der wird mir nicht böse sein, der war nämlich ziemlich großzügig damals. Das war der William Booth. William Booth war ein Prediger der Methodisten gewesen und bis heute ist er bekannt als originelle Person. Wenn ihr Bilder von ihm seht, seht ihr den meistens so mit riesigem Abraham-Bart hier, nicht? Also hier Rauschebart und so. Und das ist halt im Alter, das hat er natürlich nicht von Jugend aufgetragen. Also er war so ein Pastor, nicht ganz so intellektuell auf der Höhe, muss man sagen. Er hat gerade so mit Mühe und Not seine theologische Ausbildung geschafft. Und dann war er in der Methodistengemeinde und hat er gepredigt und ihm lag das so am Herzen, die armen Leute draußen auf der Straße zu erreichen. Dann hat er die angesprochen, hat ihm praktisch geholfen und dann hat er die mit in die Gemeinde genommen. Und dann hat er gemerkt, dann sind die Leute so ein bisschen weg, nicht? Weil ja, die kamen, die muffelten schon etwas. Ne? Also, ja, ihr kennt ja die Sache, die ich gesagt habe mit den Flöhen und Läusen. Ne? Da wollte man halt nicht am Sonntag wieder nach Hause gehen und dann Flöhe und Läuse mitnehmen, dann macht man Abstand und das merken die natürlich. Und so merkt er, die kann dann nicht mehr. Also, das geht so nicht. Und er wurde dann berufen zu so einer kleinen Gemeinde in East London. Und Ost-London war damals die Region in London, das war so Slum-mäßig. Also das heißt, da, vielleicht kennt ihr so die Geschichten von Charles Dickens, right? David Copperfield oder sowas, ja, von Charles Dickens, der beschreibt ja so, wie die da gelebt haben, im East End von London. Und das war ziemlich dreckig und schlimm. Und da fing er dann an, das aufzubauen, was dann später, bis heute, weltweit verbreitet ist, die Salvation Army, oder auf Deutsch die Heilsarmee. Und von ihm stammt dann der Slogan, Seife, Suppe, Seelenheil. Seife, Suppe, Seelenheil. Das ist ja gut formuliert, auch so finde ich, ne? Kann man sich dann gut merken. Und da war aus seiner Sicht das, was immer zusammengehört bei der Arbeit der Heilsarmee. Also die Heilsarmee ist ja bis heute, oder vielleicht heute wieder ganz neu, irgendwie originell. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute mal gesehen habt. Wenn nicht, dann kommt man mit, wenn ich eine Exkursion mache, zum Beispiel nach Hamburg. Ich war schon ab und zu mal da, habe die in Hamburg besucht auf der Reeperbahn. Also Reeperbahn ist der Vergnügungsviertel von Hamburg und das wirkt wirklich ziemlich seltsam. Du gehst da durch und hast einen Nachtclub nach dem anderen und das ist deutlich prostituiert auf der Straße und dann kommst du da rauf und dann siehst du plötzlich, Jesus lebt. Mitten da drin. Was ist das da hin? Direkt gegenüber ist ein Sexkino. Und da gehst du da hinein und da sind Leute, die kümmern sich um die Zuhälter, um die Obdachlosen, um die Prostituierten, machen sie bis heute auch noch. Irgendwie, ich finde das gut. Ich habe auch das letzte Mal, war ich vor anderthalb Jahren da, habe mit den Leuten gesprochen, da haben sie mir auch erzählt, wie sie da arbeiten und manche sagen, das ist wirklich verrückt. Nicht? Also da haben sie haben als Einzige die Möglichkeit, auch in die Bordelle zu gehen. Also das heißt, die anderen, das auf der Straße, die Leute ansprechen, die Heilsarmee, weil sie so renommiert ist, weil sie einen guten Ruf hat dabei, da erlauben selbst die Zuhälter, du darfst ja zu den Prostituierten ins Bordell gehen, mit denen zu sprechen. Und haben sie mir gesagt, in mehreren Bordellen haben sie regelmäßig so Bibelarbeitskreise. Ja, das ist ja verrückt, nicht? Da sind die Prostituierten leicht gekleidet, die sitzen dann da irgendwo am Tisch, lesen in der Bibel, singen fromme Lieder und danach geht es mir, die Kunden zu bedienen. Da sage ich, nein, wie geht denn das? Das geht, das sind ja ganz normale Menschen, auch diese Prostituierten, aber häufig welche, um die sich niemand kümmert. Und da gehen diese Leute von der Heilsarmee rein und nehmen sich deren an. Und sie sagen auch, es kommt immer wieder vor, da bekehren sich dann Prostituierte, aber die machen ihren Job weiter. Und jetzt kann man natürlich sagen, warum machen die das? Ja, dann haben sie mir Beispiele erzählt und haben gesagt, ja, das ist auch gar jetzt denen weiter zu helfen. Also da ist dann zum Beispiel eine Afrikanerin, die hat einen Mann, der ist gestorben an AIDS, hat jetzt zwei Kinder, die werden von der Großmutter betreut in einem nacharmen afrikanischen Land. Und dann hat sie die Möglichkeit bekommen, illegal nach Deutschland zu kommen, arbeitet jetzt in Hamburg in einem Bordell als Prostituierte und das Geld, was sie verdienen, schickt sie nach Hause und davon können ihre Eltern, die Großeltern also, und die beiden Kinder leben. Jetzt hat sie sich bekehrt in Deutschland. Was macht die jetzt? Jetzt kann man natürlich sagen, Frau, du musst glauben, Gott macht ein Wunder. Ich meine, erstmal, solange wir das aus der Entfernung sehen, ist das einfach zu sagen. Praktisch heißt das, wenn die sich jetzt meldet und sagt, ich mache das nicht mehr, ja, die kriegt ja keinen Job in Deutschland, die ist ja illegal in Deutschland. Das heißt, sobald sie von den Behörden bekannt wurde, müsste sie ausreisen. Sie kommt zurück, ja, was soll sie denn zu Hause machen? Es gibt keinen Job, es gibt kein Essen, das heißt, sie und ihre Familie im schlimmsten Fall verhungern oder verhungern. Das ist schwierig. Also jetzt will ich gar nicht sagen, gut, bei dir ist erlaubt, du darfst weiter Prostituierte sein, bete einfach vorher, nicht? Ja, es geht so auch, nicht? Aber irgendeiner sagt, da ist ein Zwiespalt. Das sind Leute, die öffnen sich für Jesus Christus und trotzdem ist es noch ein ganz schönes Stückchen, ehe sie wirklich davon loskommen. Und das braucht eine Zeit lang. Also was ich damit sagen will, ich finde diese Arbeit eigentlich gut. Gut, sie wirken heute ein bisschen seltsam. Kommst du in so eine Heilsarmee-Gemeinde, da ist da am Ende erstmal so, wo du reinkommst, nicht? Da ist dann nicht so ein Kreuz hier, so wie man das manchmal kennt, sondern das sind da zwei Fahnen. Und auf den Fahnen steht drauf Feuer und Blut. Das wollte jemand, der Journalist sieht, der würde denken, boah, das sind die christlichen Taliban, nicht? Feuer und Blut spritzt, nicht? Und so. Das ist damit ja gar nicht gemeint. Also die heutigen Leute, die mit dem Glauben nichts anzufangen wissen, können das ja kaum einordnen. Gemeint ist damit natürlich das Blut Jesu, nicht? Was uns reinigt von der Sünde. Und Feuer ist hier der Heilige Geist mit gemeint. Dass sie sagen, wir wollen den Heiligen Geist und so weiter. Das ist damit gemeint, was sie da machen wollten. Und dann sich beurteilt in Uniform und so. Nicht? Das sollte aber damals sein, um die Menschen zu schützen vor Übergriffen. Weil wenn du da irgendwo eine Prostituierte anmachst und redest mit ihr über den Glauben, dann kriegst du Ärger mit dem Zuhälter. Nicht? Aber wenn du das irgendwie vorne Hals angeht, tust, okay, dann weißt du, die wollen gar nichts und das ist alles in Ordnung und die dürfen ruhig fromm reden und eine bekehrte Prostituierte ist weniger aufmüpfig als eine nicht bekehrte, also in Ordnung, welche dürfen sie machen. Und da soll also die Uniform ein Schutz sein. Aber ich finde es ganz wichtig, und das hat Sir William Booth immer gemacht, hat allerdings auch noch Anstoß dadurch erwägt, nämlich Seife, Suppe, Seelenheil. Das heißt, Seife heißt, du musst den Leuten erstmal helfen, gesund zu werden, hygienisch, sauber zu werden, dass sie ihre Krankheiten loswerden und so weiter. Und Suppe stand für Essen, Trinken, Wohnen und all so etwas, also das, was sie für ihre Bedürfnisse brauchen. Und dann sagte das, was sie dann eigentlich brauchen, das ist dann das Seelenheil. Das kommt immer dazu. Also beispielsweise, wenn die Heilsarmee dann so eine Unterkunft gab, dafür Obdachlose, dann fing das dann an. Dann war, die konnten umsonst da bleiben, die kamen auch morgens zum Frühstück, aber sie bekamen abends vor dem Einschlafen eine ordentliche Predigt und morgens dann auch nochmal ein. Ne? Das eigentliche Ziel war, sie sollen zum Glauben kommen. Und es könnten dann einige Leute sagen, ja, ist das nicht Missbrauch, die armen Leute auszudutzen mit ihrer Notlage und ihnen dann noch eine Predigt vorzuhalten? Das kann man so sehen. Ich würde es aber gar nicht so sehen. Sondern ich würde sagen, das ist ja der eigentliche Kern. Das ist häufig das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist manchmal gar nicht so sehr die Armut. Denn da konnte man merken, wenn Leute aus der Rosse rausgekommen sind, wenn sie sich bekehrt haben, dann hat sich häufig auch ihr ganzes Leben verändert. Und das kannst du bis heute beobachten. Also wir haben an der Bibelschule schon alle möglichen Leute gehabt, die alle möglichen Hintergründe gehabt hat, von Drogensüchtigen, Obdachlosen, sonst irgendwie etwas, Leute im Gefängnis gesessen haben. Und das war immer so, wenn die Jesus Christus kennengelernt haben, dann hat das ihr Leben grundsätzlich verändert. Wenn du einem Armen etwas zu essen gibst, ist das okay. In vielen Kulturen sogar, die Leute nehmen das gerne, sie essen und sie sind übermorgen wieder genauso arm und hungrig. Das heißt, du löst das Grundproblem nicht. Und das Grundproblem ist das, was die Bibel uns ganz deutlich macht, das ist in der Seele des Menschen. Das muss sich innen drin verändern, nicht durch Äußeres. Das kannst du weder durch Druck noch durch schöne Geschenke machen, sondern das muss sich von innen heraus verändern. Und deshalb, glaube ich, ist ganz wichtig, und da müssen wir den Aspekt draufsetzen, das Wichtigste, was wir Menschen geben können, ist den Glauben an Jesus Christus, die Beziehung an Jesus Christus. Und von der sollten wir frei und offen reden, zu jedem, der da nur zuhört oder nicht zuhören will oder so, weil das ist das Allerwichtigste. Paulus sagt ja auch, predige zur Zeit oder zur Unzeit. Also das heißt, predige, leg das weiter. Manche Leute sagen, also heute gibt es ja die starke Auseinandersetzung mit, und darum geht es ja im Seminar, wie ist es denn jetzt in dem Verhältnis? Also müssen wir sozial helfen? Früher gab es ein Wort, nein, das machen wir gar nicht. Und ich sage, hey, das ist vollkommen falsch. Natürlich müssen wir das. Wenn wir Menschen in Notlage sehen, müssen wir ihnen helfen, sind da herausgefordert. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, aber wir predigen, das brauchen wir ja gar nicht so. Und manchmal liegt dahinter einfach genau das, was Paulus umgekehrt sagt. Da sagt er, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Und heutzutage, wenn du sozial dich engagierst, ja, dann kannst du in den Medien oder in der Öffentlichkeit ja nur Beifall bekommen. Das ist heute in Deutschland ganz angesagt. Also wenn du heute irgendwo stehst und sagst, ich bin, also vor einem Jahr noch mehr, nicht? Wenn du vor einem Jahr gesagt hast, ich helfe den Flüchtlingen, ja, dann warst du schon fast Mutter Teresa. Nicht? Also wir, boah, super, toll, nicht? Und so. Heute ist das nicht mehr ganz so, die Stimmung ist etwas umgeschlagen, da kannst du heute auch mal eine kritische Stimme hören. Nicht? Aber generell sich sozial zu engagieren, ist gut und angesagt. Und ich weiß sogar, dass der Staat manchmal Druck macht bei Gemeinden. Ich kenne die Gemeinde Süddeutschland, die machen Flüchtlingsarbeit und die machen mit denen zusammen Sport und so weiter, die machen alles ganz gut. Und irgendwann kam dann Leute von der Stadt und die haben dann gesagt, ihr dürft das alles weitermachen, aber keine Andacht. Ja, das ist dann manchmal so. Und deswegen fragen, was machst du? Und dann sagen auch manche, ja, ey, ich gebe die Liebe Jesu einfach so weiter. Manchmal gibt es auch solche Slogans, da wird gesagt, ja, das Einzige, was wir tun, wir gehen halt zum Bürgermeister, fragen den Bürgermeister, was willst du denn gerne, was wir tun, und dann machen wir das, das ist ein Zeichen unserer christlichen Lebensliebe. Das hat mit christlicher Lebensliebe nichts zu tun. Das hat mit sozialem Evangelium vielleicht zu tun. Das heißt, mit Gesellschaftserinnerung oder sonst etwas, aber nichts mit Evangelium und nicht mit Christsein zu tun. Ich meine, dann sagt zum Beispiel der Bürgermeister, ja, wir haben hier viel Müll, also macht ihr doch die Müllabfuhr jetzt. Sparen wir Geld. Und dann macht ihr die, umsonst. Und wie viele Leute werden dadurch gläubig? Kann ich sagen, null. Der Bürgermeister wird sagen, schön, haben wir ein paar Dämmen gefunden, gleich, wir schlagen gleich ein bisschen Geld und so. Da geht es doch gar nicht drum. Du entscheidest, was du machst, nicht der Bürgermeister. Und das, was verhält, das muss immer da sein. Was ist das Wichtigste, was du nur alleine anderen Menschen weitergeben kannst, in Deutschland oder irgendwo im Ausland? Das ist das Evangelium. Also, wenn es um Essen verteilen geht, ja, dann ist doch die UNESCO oder die UNO oder das Rote Kreuz, die haben 20 Mal so viel Geld wie du. Die sind viel besser ausgerüstet und organisiert. Die können das Essen noch viel, viel besser hinbringen. Die Leute werden alle sagen. In manchen, wenn gerade so eine Flüchtlingssache in Mode ist, dann ist es sogar so, dass die Hilfsorganisation sich totrampeln werden da. Alle wollen dann dahin. Also nicht so weit die Mode vorbei ist, ging das doch auch wieder. Vielleicht erinnert ihr euch, vor einigen Jahren gab es dann Erdbeben, alle fürchterliche Probleme in Haiti. Weil jeden Tag Haiti, Haiti, Haiti. Und jede Organisation ging nach Haiti. Ich weiß das auch von einigen Leuten, die ich kenne in Haiti, unter anderem auch Absolventen unserer Schule, die da seit 30 Jahren eine wichtige, gute Arbeit machen. Aber dann schon 3 Monate später waren die alle wieder weg. Sobald die Fotos weg waren, die Kameras weg waren, die Spendengelder weg waren, dann waren die auch alle wieder weg. Haiti geht es heute noch genauso schlecht wie damals. Aber die Helfer sind alle weg. Und man sagt, das bringt ja gar nichts. Aber wenn du nur die Leute fragst, ja, wo soll ich denn jetzt helfen, dann kommen solche Sachen. Und plötzlich bist du an bestimmten Orten, wo eigentlich die Hilfe gar nicht so notwendig ist, wo die Leute am lautesten schreien. Aber darum geht es nicht. Wenn du helfen willst, bist du auch verantwortlich zu überlegen, wo du willst und was du machst. Du sollst es tun, du musst es tun. Ich glaube, sogar jede Gemeinde und jeder Christ ist herausgefordert, auch sozial sich mit einzusetzen, weil das zusammengehört. Weil es uns halt super gut geht, materiell. In Deutschland, deshalb sind wir verpflichtet, anderen Menschen zu helfen. Aber gut und weiß und gut überlegen. Also ich war zum Beispiel auch in Indien, und da habe ich richtig gute Arbeiten kennengelernt, wo Leuten geholfen wird, aber ich habe da auch Arbeiten kennengelernt, die halt problematisch sind. Weil in Indien, wenn es den Leuten schlecht geht, wenn sie arm sind, und das sind viele da, die allermeisten, und dann ist es, selbst wenn sie Christen sind, ist die Versuchung groß, du kommst aus dem Westen, du bist reich, und dann erzählen die dir irgendeine Story und irgendetwas, und am Ende wollen sie Geld von dir. Das war nicht generell böse. Also ich habe dort auch Geld gegeben, aber ich habe mir das genau angeschaut, weil du findest in Indien auch Massen an Betrügern. Ich habe da einige Geschichten mitbekommen von Pastoren, die seit zig Jahren im Dienst sind, die mir gesagt haben, das ist richtig traurig. Da gibt es Leute, die machen das zum Teil richtig heftig, um dann aus dem Westen Spendengelder zu kassieren. Den krassesten Fall, den ich dort miterlebt habe, ist, da ist jemand auf die Idee gekommen, hat ein Waisenhaus und dieses Waisenhaus vermietet er wochenweise. Was heißt das? Du kannst das Weiße Haus mieten, machst draußen ein anderes Schild dran, dann lädst du deine Spender aus den USA oder Europa ein, die kommen, schauen dir dein Weiße Haus an, unterschreiben die Schecks und danach, nächste Woche, gehört das Weiße Haus jemand anders. Natürlich die Schecks, die sind das ganze Jahr über. Ne? Alle haben verstanden, worum es geht. Ist doch genial. Ne? Also genial für Geld verdienen. Natürlich nicht genial wirklich für die Kinder, wobei die übernehmen auch, nur das Geld wird dann missbraucht. Ne? Oder was haltet ihr beispielsweise von dem Ältesten einer Gemeinde in Indien, in Bangalore, weil die Christen da benachteiligt werden, dann hat er, weil er jemanden kennt im Einwohnermeldeamt, hat er in seiner Akte im Einwohnermeldeamt ändern lassen, nicht der Christ steht da, sondern Hindu. Und weil er steht jetzt Hindu, bekommen seine Kinder ein Stipendium für die Uni. Als Christ bekommen sie das nicht. Also der ungerechte Staat. Und jetzt ist das aufgeflogen und dieser Älteste sitzt im Gefängnis. Was glaubt ihr, was das für die Fressen ist, oder war, seht ihr die Christen? Damit will ich sagen, ja, Leute leben in den sozial schwierigen Sachen. Dann ist die Versuchung größer, auch mal grobe Sachen zu drehen. Aber wenn du jemanden unterstützt und wofür arbeitest, bist du auch mitverantwortlich, was da passiert. Wir können nicht sagen, überall sind Betrüger, das stimmt nicht. Also wenn du Leute suchst, ich kann dir Leute nennen, die ich persönlich kenne, auch seit vielen Jahren kenne, wo ich sagen könnte, da kommt das Geld in jedem Fall gut an, da kommt die Mitarbeit auch in jedem Fall gut an, aber es gibt eben auch das andere. Aber was ich jetzt angefangen hatte zu sagen, ist, das Einzige, was wir Menschen geben können, was kein anderer ihnen geben kann, ist Frieden für ihre Seele, ist Vergebung ihrer Schuld, ist der Zugang zu ewigem Leben, der Zugang zu Gott. Und das ist das Allerwichtigste und ich hoffe, dass euch das allen klar ist. Wir alle werden hier über kurz oder lang sterben und dann steht uns die Ewigkeit bevor. Wir alle werden merken, selbst wenn wir hier alles mögliche Materielle haben, trotzdem fühlen sich nicht alle von euch immer nur glücklich. Sondern manche sitzen zu Hause auch, man denkt sich, oh, was machen wir jetzt mit meinem Leben, ist alles so blöd, ist alles so langweilig, alles so blöd, weil du vielleicht rechts und links in den Häusern jemand hast, der noch ein bisschen mehr hat, oder weil eben der materielle Besitz für das jeden Tag gut essen. Wir sagen vielleicht manche, du weißt ja gar nicht, was ich esse, ja. Dann kommt man mit nach Indien. Also die Wochen, als ich da bin, ich konnte erst mal hinterher ein halbes Jahr kein Reis mehr essen, ich konnte schon, aber was gab es dann? Eben Reis. Und jetzt nicht mal ganz so, was immer Reis mit Chili. Chili heißt einfach die Soße oben drüber, nicht? Reis, jeden Tag. Und ich meinte, davon kann man leben. Die Leute waren ja froh, dass sie irgendwas hatten. Ne? Also ich war da in einer großen Bibelschule, habe da auch unterrichtet und dann haben die mich rumgeführt und dann waren wir unter anderem in der Küche. Und dann wusste ich bei uns in der Bibelschule, war in der Küche, doch das ist ein bisschen anders. Da werden die richtig verwirrt hier, die Schüler, nicht? Ich weiß nicht, ob die welche sind oder so, die mir da zustimmen können oder nicht. Aber jedenfalls, da waren dann so drei große Töpfe, von ungefähr 200 Bibelschüler. Und da habe ich mal, ja und, was habt ihr sonst noch so? Gar nichts, keine andere Töpfe, keine Papfanne, gar nichts. Weil das Einzige, einmal am Tag wird Reis gekocht. Und jeder bekommt ein bisschen Reis. Und also da muss ich sagen, ja, alle lebt im Luxus, was das Essen angeht, was das Wohnen angeht oder so. Und ich meine, dadurch wird das gar nicht übel nehmen. Ich nicht sage, ich sage jetzt nicht, das ist böse. Nein, sondern freut euch darüber, seid euch dankbar und seid dann und gebt anderen Leuten etwas Anteil an eurem Reichtum und Freude und so weiter. Das können wir tun. Aber wie gesagt, das macht auch dich wahrscheinlich nicht zum glücklichsten Mensch auf der Erde. Oder stehst du jeden Morgen auf und sagst, boah, bin ich richtig froh, was haben wir heute zu essen? Ich habe mein eigenes Zimmer vielleicht sogar, ein Handy habe ich und so. Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich will jetzt keinen großen Widerspruch. Ich gehe mal davon aus, es geht nicht allen immer so. Und dann merkst du, genau so ist es. Selbst wenn jetzt alle Leute irgendwo in anderen Ländern es genauso gut haben wie du, genauso viel zu essen haben, genauso eine große Wohnung haben, genauso viel technische Einrichtungen und sowas haben, dadurch werden Menschen kurzzeitig zufriedener und glücklicher. Aber nicht auf Dauer. Deshalb, wir sollen ihnen helfen. Aber das Wichtigste, was ein Mensch braucht, ist, dass er ein Ziel im Leben hat, dass er einen Sinn im Leben fühlt, dass er weiß, da ist Gott, der ist noch jenseits von all dem. Da ist einer, der ist stärker und größer als all die anderen, die mich fertig machen wollen, unterdrücken wollen und so was. Ich habe vergeben meiner Schuld. Das ist das, was wir nur Leuten weitergeben können. Aber wir müssen darauf achten, das ist heute in der Gesellschaft, in der wir leben, immer schlechter angesehen. Wenn du sozial engagiert bist, zum Beispiel, ich hatte so eine Exkursion gemacht nach Hamburg, unter anderem hatten wir da ein Hospiz angeschaut, ein Hospiz von den Baptistengemeinden eingeführt. Ganz modern, ganz neu, ganz super, ganz toll und so. Und da hat uns der Leiter des Hospizes da herumgeführt und alles erzählt, was da ganz toll ist. Hat eine Sache, ich bin noch an mehrere, aber eine war besonders lange dann dabei, hat er uns in den Badezimmer eine ganz tolle Badewanne gezeigt. Also die Badewanne, ich bin so, habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Das war dann eine mit Lichtshow, konntest du da drin machen. Da waren in die Seitenwände der Badewanne waren Lautsprecher eingebaut, sodass du dann das Vibrieren im Wasser spüren konntest, wenn du da baden konntest. Das war der erzählt, ich habe es nicht ausprobiert. Und da war ein ganz begeistert davon gesagt, boah, und was da alles ist von Essen und Konzerte und was weiß ich, um Hospiz geht. Ihr wisst nicht, Hospiz geht darum, das sind die Leute, die kurz vorm Sterben sind, weil sie ihre letzten Tage da verbringen. Und dann hat er sich jetzt herumgeführt und die ganze Zeit kam Glaube so gut wie gar nicht vor. Und am Ende der Zeit, da musste ich ihn fragen, ja, und was machen Sie jetzt für den Glauben? Und dann war seine empörte Antwort darauf, wir missionieren hier nicht. Und damit denke ich, genau das ist es. Immer mehr Christen, auch in Deutschland, die sagen, wir wollen den Leuten sozial helfen, aber bitte sehr, gar missionieren, das sind viele Leute im Unwort, boah, was ganz Schlimmes, kannst du das machen? Das ist ja schon fast so ähnlich wie, du machst Gehirnwäsche, unterdrückst die Leute, und dann kam auch ein Gespräch heraus. Ja, das sind doch diese Abendsterben. sterbenden Leute. Und jetzt nutzt du ihre Notlage doch aus, um ihnen dann das Evangelium weiterzugeben, sozusagen sie zu gewinnen. Und da muss ich sagen, dieser Leiter des Hospiz hat scheinbar nicht verstanden, worum es im christlichen Glauben geht. Denn ihm ist es wahnsinnig wichtig, dass sie doch ein super tolles Bad haben, was sie wahrscheinlich nie in ihrem Leben gehabt haben, so toll. Es gibt ja super tolle Badewanne und das super tolle Essen haben und ich bin direkt dagegen. Das ist ja gut. Aber jetzt ist doch mal die Frage. Diese Leute werden nach menschlichen Ermessen, alle, die das in dem Haupthaus, was wir gesehen haben, spätestens nach einem Monat sind die alle tot. Was hilft ihnen dann die tolle Badewanne? Was hilft ihnen dann das Wunschessen? Was hilft ihnen dann die Wunschmusik, die sie gehört haben? Und die Antwort der Bibel ist ganz klar, sie hilft ihnen gar nichts. Denn dann sind sie in der Ewigkeit und dann stehen sie vor Gott und dann zählt nicht mehr, hast du noch in den letzten Tagen deines Lebens das richtige Essen bekommen oder das schöne Essen, die schöne Musik gehört, das gute Bad bekommen, hast du dann noch mal die Sonne gesehen. Das ist alles wichtig, das will ich gar nicht leugnen. Aber das Wichtigste ist doch, dass wir die Leute in der letzten Phase vorbereiten auf das, was dann kommt. Ich habe das dem Mann dann auch gesagt, habe ich gesagt, das ist doch das Entscheidende. Das sind Leute, die werden aufgenommen, sind zum Teil gar nicht gläubig und jetzt pflegt man die und hilft ihnen und das ist super toll. Aber das Wichtigste, was sie brauchen, ist doch, dass sie vorbereitet sind auf das, was ihnen da bevorsteht, wenn sie bald sterben werden. Und diese Leute sind ja wirklich davor, dass sie kurz nachher sterben werden. Also da gibt es nicht mehr viel anderes, was dann auf sie zukommt. Das ist, glaube ich, unsere Herausforderung. Aber ihr werdet merken, wenn ihr das tut, dann werdet ihr dumm angesehen, dann werdet ihr schlecht angesehen. Dann sind Leute, die beschweren sich. Die sagen, mach das eine, aber das andere bitte nicht. Unterrichtet die Flüchtlinge in Deutsch, aber bitte erzählt nichts vom Glauben. Da würde ich sagen, nein, für einen Christen ist meine Position. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wer sagt, ich mache das eine und helfe den Leuten nur so, regelmäßig frage ich die Leute dann auch, ja und wie viel sind denn jetzt schon zum Glauben gekommen, dadurch, dass du das so gemacht hast? Und die regelmäßige Antwort ist, naja, wir wissen das halt nicht so genau, weil wir ehrlich sind kleiner. Was ja auch vollkommen klar ist. Dadurch, dass du Butterbrote verteilst oder dass du kostenlose Deutschstunden gibst oder dass du kostenlos bei deinem Nachbarn putzt, da kommt keiner zum Glauben. Ihr alle kennt doch wahrscheinlich eure Bibel, nicht? Da steht es nämlich eindeutig drin, der Glaube kommt durch die Predigt. Die Predigt kommt durch das Wort Gottes. Und mit Predigt ist hier nicht gemeint, dass du erstmal jeden in den Gottesdienst abschleppen musst. Nein, Predigt kann auch einfach sein, du bist beim Putzen und erzählst den Leuten nebenher etwas vom Evangelium. Also da finde ich, zum Beispiel meine Frau macht das ganz toll. Also sie macht jetzt so seit einer Zeit lang, betreut sie so alte Leute, wird sogar noch dafür bezahlt, Pflegekasse und so weiter. Aber sie sagt, sie macht das ganz bewusst aus evangelistischen Gründen. Dann überlegt sie jedes Mal vorher, wie kann sie mit den alten Leuten, die sie da betreut, mit denen sie da mal Kaffee trinkt oder abwäscht oder kocht oder sonst was, wie kann sie dir was vom Glauben mitbringen. Und mit der einen Frau war es ja mein Gottesdienst gewesen, die ist da mitgekommen. Bei der anderen ist das dann mein Gebet, was am Ende kommt. Die andere bekommt eine Spruchgabe, die hingestellt wird. Und das kann man machen. Natürlich kannst du irgendwann mal sagen, dass dein Arbeitgeber sagt, das will ich nicht. Dann ist ja das so viel von Arbeitgeber. Oder bete, dass dein Chef blind wird. Also, dass er plötzlich die Karte gar nicht mehr sieht. Vielleicht, dass er gar nicht mehr hört, was du da machst. Du machst ja nichts Schlimmes und nichts Böses. Also so, ich meine, es ist wirklich nicht blind. Also so, und dass er sich darüber nicht mehr ärgert. Also das ist das, was sehr weiterhilft. Und dann erlebt sie, da ist da eine alte Frau und sie singt mit ihr so ein altes Kirchenlied. Und dann sind der Frau Tränen in den Augen. Weil das ist so etwas, was sie berührt. Das erinnert sie an das, wo sie irgendwie positive Erfahrungen mit Kirche hat. Und dann kommt das Stück für Stück weiter. Deshalb, wir sollen offen dafür sein. Viele Menschen auch in Deutschland, Flüchtlinge sowieso. Flüchtlinge empfinden das manchmal eher als vollkommen unverständlich, wenn die Deutschen gar nicht mit Glauben reden. Also ich kann euch fast die Sicherheit geben. Geht zu irgendeinem syrischen Flüchtling und fängt an, mit Glauben zu reden. Der wird das als vollkommen normal ansehen. So, als ob du über Fußball oder über das Essen oder was hätte redest oder so. Null Problem, bei den allermeisten. Das ist eher so, dass man uns als Deutsche eingeimpft hat, geredet über den Glauben, dass er irgendwie peinlich, privatsache, persönlich oder sonst etwas. Manchmal ist das ja sogar so absurd, dass ich mir den Kopf schüttle und sage, wahrscheinlich die ganze Welt, die weiß nicht, also die denkt sich, wie verrückt sind die Deutschen. Ne? Da hast du irgendeinen Politiker, der wird zur Talkshow eingeladen und der redet dann ganz offen über seine sexuellen Vorlieben. Vielleicht sagt man, ja, ich bin schwul und das ist gut so und sowas, vielleicht. Also sexuelle Vorlieben und alle finden das normal. Wenn aber derselbe Politiker kommen würde und sagen, ich bin evangelikaler Christ, dann würde man sagen, was ist das möglich? Und habt ihr das jemals von Politiker gehört? Also ich meine, außer einer Gemeinde. Manche tauchen mal bei der Gemeinde auf den Stimmen ein zusammen. Das ja. Nein, ich meine, das ist wirklich eine Öffentlichkeit. Ich meine, in der Öffentlichkeit im Fernsehen oder bei einer Partei reden oder so. So gut wie nie. Also da reden die über ihre sexuellen Vorlieben. Man fällt auf der Erde sagt, wie peinlich, genauso hat Jesus das doch auch gemacht. Genauso hat Paulus das doch auch gemacht. Jesus hat das häufig so gemacht, er war ja so Gottes, da ging das manchmal auch einfacher vielleicht. Also der ist dann hingekommen, da war dann halt jemand, blind oder sonst etwas, und dann ging das mit dem und sagt, steh auf, und er werde sehen. Wurde er sehen, alles in Ordnung, und danach hat er die Predigt. Also das ist ein Schuh bei dem Leben. Immer zusammen bei Jesus. Und auch bei Paulus ging es so. Nur bei Paulus, an manchen Stellen sehen wir, wie Lystra, da war dann auch so einer, der war nah, und den Stichler, der das nicht reagiert, und dann ist es dann Jesus verkündigt. Aber manchmal war es auch so, dass dann Paulus sich auch wunderbar auf Anfang dann ganz praktisch eingegriffen hat. Zum Beispiel bei vielen Gemeinden war es so, dann hat er Geld eingesammelt. Er hat Geld gesammelt, was er nach Jerusalem gebracht hat, weil die Leute in Jerusalem gehungert haben. Wir wissen geschichtlich, da war vorher ein Hungersnot gewesen. Und das hat er Geld eingesammelt und hat ihm das dann gebracht. Und da merkt man, das war dann das ganz Praktische, das ganz Anschauliche, was er gemacht hat. Und wo er den Leuten dann auch, bitte ganz schnell, damit die Leute sehen, das ist die Erfüllung des Alten Testaments, das sind die Wunder, die Gott für den Messias versprochen hat. Das ist, was dahinter steht. Irgendwie habe ich jetzt gar keine Uhr hier und ich habe auch keine Arm. Wie spät haben wir es eigentlich?
20 nach.
20 nach. Und wie viel Zeit habe ich?
Bis 13 Uhr,
denke ich. Meins gibt Essen.
Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ne? Also ich finde das in jedem Fall, also ich hoffe ja, dass ihr jetzt nicht nur einfach hier ein Seminar besucht, sondern dass ihr nach Hause geht und entweder sagt, boah, genau, das mache ich schon, jetzt bin ich ermutigt, auch wenn nicht alle anderen sagen, das ist toll, das mache ich weiter. Oder, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt, dass ihr Ermutigung mitnehmt und sagt, ich will das tun und ich will mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht schämen. Selbst wenn Leute sagen, das ist ja blöd, das ist langweilig, das ist persönlich oder so, lass dich davon nicht aufhalten oder einschränken oder Angst machen, sondern rede von Jesus Christus, das ist das Wichtigste, was die Leute brauchen. Und ich erlebe immer wieder, dass ich dann auch auf Leute treffe, die genau darauf warten. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel im letzten Jahr. Ich habe dann mit einem Bibelschüler zusammen eine Ausstellung gemacht und dann kam da eine Frau, war in Bayern, tiefstes Bayern, alles ganz katholisch und so. Und da kam eine Frau, die war noch nie in der christlichen Gemeinde gewesen, die hat sich die Ausstellung angeschaut und dann hat sie gesagt, ich muss am nächsten Tag wiederkommen. Hat sie am nächsten Tag noch wieder und dann hat sie sich da bekehrt. Besucht heute die Gemeinde. Das war eine Frau, die ist so am Rand der katholischen Kirche aufgewachsen, die hat nie jemand das Evangelium erklärt. Die hat gesagt, ja, warum hat mir das nie jemand gesagt? Das war eine Ausstellung für Religion und hat gesagt, das glauben die Christen, Jesus und das glauben Christen. Da war sie davon ganz angesprochen, obwohl die ihr Leben lang in der Kirche war, irgendwie so Mitte 60, ne, und, aber das nicht verstanden. Und es gibt solche Leute auch in Deutschland und die warten darauf, dass wir kommen und ihnen so gut wie möglich, wir müssen natürlich versuchen, die Sprache zu sprechen, dass Leute es verstehen. Also wir dürfen jetzt nicht alles Mögliche voraussetzen. Selbst wenn Leute dir sagen, ja, ich weiß doch, Bibel, alles klar, dann müsst ihr immer davon ausgehen, die sagen das, Realität ist häufig noch was ganz anderes. Also ich erinnere mich da auch an ein Gespräch mit einer Frau, das war dann auf der Straße, Und dann haben wir erst miteinander gesprochen, ich habe gesagt, lese ich mal in der Bibel. Dann sagte er, ja, ich kenne die Bibel auswendig. Manchmal treffe ich solche Leute, die sind mir tief beeindruckt. Ne? Weil ich kenne sie nicht auswendig, obwohl ich schon seit Jahrzehnten Christ bin und Bibelschullehrer bin und so, ist mir dann fast peinlich. Ich denke, wow. Aber meistens ist es auch nicht ganz so, weil ich ahne schon, dass die Leute was anderes damit meinen, als was sie sagen. Und dann kam nach wenigen Sätzen heraus, da fragte sie, ja, lesen Sie lieber Neuen und Alten Testament. Ich sagte, hä, wieso? Das Neue Testament ist doch die überarbeitete Version des Alten. Da wusste ich, okay, also so mit auswendig, wahrscheinlich noch nicht ganz. Wahrscheinlich erinnerte sich daran, dass ich vor 20 Jahren mal einen Konfirmationsunterricht gehabt habe oder so. Und das hat sich dann hinterher auch bestätigt, da war nicht so viel. Also lasst euch auch nicht zu sehr abschrecken davon, wenn die Leute sagen, ich kenne doch schon alles und ich weiß Bescheid. Erklär nochmal grundlegend, erklär nochmal, erzähl nochmal, was Jesus dir bedeutet. Gebt das in jedem Fall weiter. Wenn du Ideen brauchst, wie du das weitergeben kannst, da gibt es immens viele. Ich sagte ja, ich würde heute jeder Gemeinde wünschen, dass sie Ausländerarbeit macht. Jetzt im Moment. Weil jetzt ist das gerade wahnsinnig gefragt. Weil jetzt sind 1 Million Flüchtlinge da und in diesem Jahr sollen nochmal 500.000 dazukommen. Und jetzt will ich gar nicht sagen, wie ihr politisch ausgerichtet seid. Politisch wird ihr so sehen, das spielt für dich als Christ gar keine Rolle. Ob du nun sagst, die Ausländer sollen alle raus, oder ob du sagst, lass noch viel mehr Millionen herkommen, spielt gar keine Rolle. Wenn du Christ bist, das eine ist Politik und das andere ist dein Engagement als Christ. Jetzt sind sie hier und lest mal Römer 13, du sollst dich der Obrigkeit unterordnen. Aha, da sagst du, die Obrigkeit macht das falsch oder macht es richtig, je nachdem. Aber jetzt sollst du die Chance nutzen, die Gott dir gibt. Und jetzt ist die Chance da. Wie die Leute in 10 Jahren, wie die dann noch da sein werden, sind, das wissen wir ja gar nicht. Jetzt sind Leute da und wenn du sagst, ja, aber meine Gemeinde macht ja nichts. Ja, dann mach das selbst. Dann geh einfach mal in der Stadt spazieren, dann siehst du jemanden mit dunkler Hautfarbe, vermutest du, oh, das ist ja einer. Wenn nicht, dann freut er sich vielleicht auch. Und dann sprichst du mit ihm und dann lädst du ihn mal ein und dann willst du mit dem Kaffee trinken oder essen bei McDonald's oder sonst was und dann kommst du mit ihm ins Gespräch. Und ich kann dir ziemlich die Garantie geben, das geht relativ leicht. Oder du siehst dann, wo die alle hinlaufen, dann rostest du denen nach und dann kommst du garantiert zur Flüchtlingsunterkunft. Jetzt musst du nicht nur wissen, wo die ist. Und dann gehst du da hinein und dann wirst du alle möglichen Leute treffen, dann steht irgendjemand an da und redet mit irgendjemandem. Natürlich ist immer noch besser, Männer mit Männern und Frauen mit Frauen, ihr wisst das, weil manche der orientalischen Länder, die haben ihre Probleme sonst noch damit, mit jungen, hübschen, deutschen Frauen, wo sie nicht genau wissen, was die von ihnen wollen oder nicht wollen und so. Also deshalb vorzugsweise Männer zu Männer, Frauen zu Frauen. Übrigens, hier sind viel Männer noch mehr gefragt, nicht? Wie in fast allen sozialen Aktivitäten sind Männer unterrepräsentiert. Also da, Männer, macht euch auf, macht das eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, wenn du sozial engagiert sein willst, geh einfach mal irgendwann im Sommer durch den Park und da siehst du garantiert irgendwelche alten Opis da auf einer Bank sitzen oder so, setz dich zu ihnen, die werden erstmal Abstand nehmen, weil sie denken, du willst was rauchen oder so etwas. Ne? Man sagt so, ich will nichts rauchen, ich will von ihnen gar nichts, aber erzählen sie doch mal. Es gibt in Deutschland Millionen von alten Menschen, die sitzen allein in ihrer Wohnung und kein Mensch kümmert sich um sie. Im Beispiel von meiner Frau. Eine Frau über ein Jahr ist eine Frau besucht in Rheinberg, die ist jetzt 92 und außer ihr ist sonst nur einmal in der Woche die Putzfrau gekommen. Sonst ist sie die ganze Woche allein in ihrem Zimmer. Ist in keinem Heim, wohnt eben noch zu Hause, kann das auch noch im Alter. Aber stellt euch das mal vor, das ist auch soziales Leid. Die hungern nicht. Die bekommt ja Essen auch jeder. Da kommt dann jemand, stellt das vor die Tür, die reden nicht mal miteinander und so. Und das ist soziales Engagement, für diese Leute zu kümmern. Und denkt daran, erstens, die Leute brauchen das und zweitens, auch diese Leute können zum Glauben an Jesus Christus kommen. So leid sie hier noch leben, können sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Oder macht in eurer Gemeinde doch mal so eine Aktion Nachbarschaftshilfe. Ich habe das schon ein paar Mal mit Gemeinden gemacht, lange vorbereitet und gesagt, so an dem Samstag, da bieten wir an, euch kostenlos zu helfen, egal was ihr wollt. Und meistens findest du dann sogar noch offene Türen bei der Zeitung und bei dem Lokalfunk und so etwas. Und im Internet wird dafür geworben. Und alle Male haben wir genügend Anfragen. Mehr Anfragen, sogar als wir abarbeiten konnten. Und da kamen Leute alles Mögliche. Ich war dann noch mit einem anderen, wir haben den ganzen Nachmittag Fenster geputzt im Haus. Und haben den Leuten geholfen. Ne? Aber die ganze Zeit, erinnere ich mich, waren die dabei. Ist ja auch klar. Du lässt ja nicht in deiner Wohnung lang ein Fremdes die Fenster putzen und gehst dann weg. Ne? Denn die kennen uns ja nicht, die wissen ja nicht, ob wir da die Wohnung ausklügern oder was wir da sonst machen. Also haben wir dann die Fenster geputzt und die ganze Zeit waren sie dabei. Ja, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir erzählt. Und woher kommen sie und was machen sie? Wir sind Christen, wir wollen das und das. Und da haben wir ausführlich den Glauben erzählt. Und das ist doch eine super tolle Gelegenheit. Wenn das wirklich nur die Kosten sind, dass du an einem Nachmittag bei Fenster putzen musst, aber dafür kannst du einem alten Ehepaar das ganze Evangelium von vorne bis hinten über 2 Stunden erklären, das lohnt sich doch, oder? Super toll. Du musst dich doch nicht erst zur Organisation deines Gemeinden legen, sondern du
Supermarkt oder in Indien oder in Südamerika oder so, wer da Adressen braucht oder Ziffern braucht, Gemeinden braucht oder was ich kann, oder welche Länder haben, erzählen. Und zwar warum? Du wirst viel dankbarer sein für das, was Gott dir mitbringt. Du wirst viel mehr Herz für Leute haben. Wenn du dann in den Medien hörst, die Flüchtlinge, das ist manche bedroht, boah, die ganze Leute wollen jetzt hierher und machen es alles kaputt. Wenn du die Leute mal kennengelernt hast und merkst, wie die da auch leben und wie es ihnen geht und wie sie sich über Sachen freuen, plötzlich du das dein Leben an, dass du auch einen anderen Blick dafür haben. Weil möglicherweise wird Gott dich über berufen, dass du das mal in die Vision gehst und dann in die Leute praktisch hältst und auch geistig wirst. Aber wenn ich das hier nochmal so zum Abschluss dafür sage, in jedem Fall ist es so, wir sind für beides verantwortlich. Beides sollen wir machen, aber der Schwerpunkt muss eindeutig auch auf diese Bewegung sein. Warum? Erstens, das ist das, was grundlegend das Leben der Menschen ändert. Das andere wird Gott sei Dank helfen. Zweitens, das andere wird Ungläubige besser noch als du. Ich sage dir, da kommst du doch in dein Flüchtlingslager, da kommst du in dein Flüchtlingslager nach Syrien.
Und ich kenne Leute, die eben auch in Syrien gewesen waren. Also zum Beispiel heute Nachmittag wird ja der Hussam Khanum wird ein Seminar halten. Und der war in Syrien, hat die Leute besucht. Und wenn du da hinkommst, das sind ganz viele Hilfsorganisationen, die Spenden geben. Und das ist auch gut, dass sie das tun. Aber das Besondere, was nur Christen tun können, sich mit den Leuten mal hinsetzen, mit den Leuten beten, ihnen Evangelium erklären. Und das hilft ihnen auf Dauer noch viel, viel mehr. Leute, die traumatisiert sind, Leute, die enttäuscht und frustriert vom Islam sind, weil sie erlebt haben, dass im Namen des Islam ihre Häuser angezündet und ihre Frauen vergewaltigt worden sind. Die Leute haben häufig die Nase voll vom Islam, wenn sie sowas mitbekommen. Aber wenn sie jetzt nur ein paar Lebensmittelpakete von der UNO bekommen, dann dadurch sterben sie nicht. Aber das, was sie brauchen, ist Trost für die Seele. Aufarbeiten von diesen Traumata, die sie im Leben haben. Und das können wir, wenn wir mit der Kraft Gottes kommen, wenn wir mit dem Evangelium können, könnt ihr das am besten und intensivsten. Und deshalb tut das, schämt euch des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn das ist das, was Leute frei macht, was ihnen Sinn und Ziel im Leben gibt und was ihnen weiterhilft über ihre momentane Notlage hinaus. Wenn euch einer da erzählt, wir müssen jetzt bloß sozial helfen, dadurch wird die Gesellschaft transformiert und verändert, das ist doch vollkommener Quatsch. Also erstmal, wenn alle Länder so reich und so glücklich werden wie wir als Deutsche, seht mal in Deutschland, wie viele Leute werden denn jetzt alle gläubig, weil sie einen vollen Kühlschrank haben und ein Auto vor der Tür und Urlaubsreise und viel Geld? Das ist doch eher so gar nicht. Und jetzt wollt ihr also alle Länder, so es genauso gut geht wie in Deutschland. Ja, und da träumen wir dann davon, und dann würden die alle gläubig werden und glücklich werden. Also vor einem Jahr haben die deutschen Krankenkassen eine Studie veröffentlicht und haben gesagt, die zweithäufigste Ursache für Krankschreibungen in Deutschland ist Depression. Also Depression heißt, mir geht es schlecht und ich sehe keine Perspektiven mehr, alles ist so schlimm. Depressionen sind in Deutschland weiter verbreitet als in Brasilien. Sie fragen ja, warum? Da würden die Brasilianer jetzt auch noch alle depressiv machen. Ne? Also müssen jetzt auch alles so gehen wie wir. Alles so glücklich mit funktionierender Verwaltung, all sowas. Das ist ja alles nicht schlimm. Aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, den Leuten auch in Deutschland, wenn es materiell gar nicht so schlimm geht im Weltvergleich, die haben ihr Ziel verloren, die haben ihre Perspektive verloren, die haben ihren Lebenssinn verloren, die allermeisten Deutschen. Und das macht sie kaputt. Dadurch fallen ganz viele Leute in Depression und Frustration, sind fertig und so, weil sie keine Perspektive mehr haben. Irgendwann hast du die meisten Filme gesehen und irgendwann hast du die meisten Urlaube gemacht und irgendwann hast du das meiste gegessen und was dann? Und diese innere Leere, dafür können wir Gott was weitergeben. Das ist das Wesentliche, was die Welt weltweit braucht und nebenher ja, natürlich auch zu essen und zu trinken und all so etwas. Und ja, also falls ihr so ein paar Sachen noch habt, so Kleider und all so etwas, jetzt gerade in zwei Wochen, wird hier in der Nähe eine Gemeinde eine Hilfslieferung nach Rumänien machen. Ne? Also die werden gut verteilt. Ich habe die Gemeinde da besucht, also das wird nicht irgendwie verkauft oder so. Es sind ein paar Pastoren, die verteilen das in den ärmsten Dörfern in Moldawien und in Rumänien. Da und hier zum Beispiel Sachen mit hingeben. Da wird ich mit den Leuten sprechen. Vielleicht nehmen die uns sogar mit. Ne? Ich könnte ja das kleiner mit hinfahren, mit dann verteilen oder sonst irgendwie etwas. Ganz spontan. Ne? Für Anfang März wäre vielleicht eine Möglichkeit für jemanden, der sich da noch meldet. Aber dort Ideen gibt es viele. Ihr müsst nur dafür bereit sein zu sagen, macht das und ihr werdet mehr davon gewinnen, als ihr dabei geben werdet. Gott wird euch dadurch segnen und das gebrauchen, aber immer dabei, gebt Evangelium weiter. In der Hütte in Rumänien, damit habe ich ja angefangen, klar, da ist der Sack Reis und da ist ja das Mehl, aber dann ist genauso das Gebet und die biblische Geschichte für die Kinder, die mit dabei sind und das Lied und das Gebet und so, und das gehört immer zusammen. Da würde ich euch sagen, macht das. Lasst euch da gebrauchen und dadurch könnt ihr die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Und dadurch könnt ihr Jesus Christus nacheifern, gehorsam sein, Leben positiv verändern und auch selbst bereichert werden. an dieser Stelle gerne noch mit euch beten. Das ist ja immer gut, wenn wir uns über irgendwas Gedanken gemacht haben, dann auch zusammen zu beten. Denn letztendlich das, was ich euch sage, ist eine Sache. Aber der Heilige Geist muss das in eurem Herzen bewegen, damit ihr merkt, das will ich machen. Da will ich was verändern. Hier in Deutschland, wo ich bin, in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld, da die Idee umsetzen, da mal was ganz Praktisches machen oder in größerem Maßstab mal ein halbes Jahr mal einfach irgendwie gehen, da mitzuarbeiten oder sogar auch vielleicht beruflich Gott sogar lebenslang. Das ist der Druck, wo ich einsetze, in Deutschland oder in irgendeiner Art der Erde, um Leuten praktisch weiterzuhelfen und ihnen das Evangelium zu geben. Ich bete gerade noch mit euch. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du in jeder Hinsicht ein vollkommenes Vorbild für uns bist. Danke dafür, dass du dich von der Not der Menschen hast betreffen lassen. Der Kranken, der Armen, der Hungernden, der leidenden Menschen und dass du ihnen ganz praktisch in ihrem Leben geholfen hast. Danke aber auch dafür, dass du schließlich derjenige bist, der Hoffnung gibt über Krankheit und Tod hinaus, weil wir wissen, dass da, wo wir den Kontakt zu dir haben, Vergebung von Schuld haben, dadurch, dass du für uns gestorben bist, dass wir dann ewig zu Gott kommen können. Dass wir hier auf der Erde eine ganz andere Perspektive haben. Dass wir hier auf der Erde wissen, unser Leben ist sinnvoll und zielgerichtet und wir sind nicht allein und du stehst uns bei. Und letztendlich müssen wir uns für nichts wirklich Sorgen machen, weil wir wissen, du hast die Sache in deiner Hand. Danke dafür. Und Herr Jesus Christus, gib du uns doch die Weisheit, richtig mit unserem Leben umzugehen. Mit dem umzugehen, was du uns als Gütern gegeben hast, was du uns als Zeit gegeben hast, an Fähigkeiten gegeben hast, die wir hier auf der Erde noch haben. Du allein weißt, wie lange wir überhaupt hier auf der Erde sein werden, wie lange wir leben und hilfst uns, unsere Zeit gut und richtig einzusetzen, sie nicht zu verplempern für irgendetwas, für Nebensachen oder für Sachen, eben, die uns hinterher sogar noch leid tun, weil sie falsch sind. Öffne du unsere Augen, die von jedem Einzelnen, der heute hier ist, zeig du jedem Einzelnen, wo eine Aufgabe in seinem Umfeld oder in ihrem Umfeld ist, wo sie aktiv werden können. Segne du all diejenigen, die das schon tun und gib dir immer wieder Kraft, gerade wenn dann eine Entmutigung kommt, wenn das nicht so toll läuft, die sich das wünschen, wenn sie dann betrogen oder ausgenutzt werden. Und allen anderen öffne die Augen, motiviere sie zu sehen, wo der Menschen sind, die Hilfe brauchen. Gebt uns allen den Mut, offen von dem zu erzählen, was wir mit dir erlebt haben und was wir durch dein Wort kennen, damit noch viele Menschen diesen Kontakt zu dir bekommen. Denn davon sind wir überzeugt und das sagst du uns ja auch in deinem Wort. Das ist das Wichtigste, was Menschen brauchen. Das Wichtigste, noch wichtiger als die schöne Wohnung oder das gute Essen, noch wichtiger Sinn im Leben. Vergebung von Schuld. Ewiges Leben. Und das kannst alleine du geben. Und da danken wir dir dafür. Gebrauche du uns, dass wir das alle